So, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen hier im Saal, alle, die zugeschaltet sind, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Ausschussanhörung des Ausschusses Arbeit und Soziales heute Nachmittag hier im Europasaal des Paul-Löbe-Hauses. Es geht um den 7. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung, die Lebenslagen in Deutschland. Ich begrüße ganz herzlich die parlamentarische Staatssekretärin, Frau Katja Mast, bei uns. Schön, liebe Katja, dass du da bist und möchte mitteilen, dass dieser 7. Armuts- und Reichtumsbericht auf der Bundestagsdrucksache 21-3250 vorliegt. Und wir beschäftigen uns heute nach § 62 Absatz 1 Satz 3 in Verbindung mit § 70 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestags in Selbstbefassung damit. Von Ihnen, von den Verbänden, Institutionen, Einzelsachverständigen liegen die Stellungnahmen vor. Vielen Dank dafür schon mal bereits. Auf 21.1110 ist das alles einsehbar. Wir möchten nun heute hören, wie Sie das fachlich beurteilen. Ich begrüße im Einzelnen ganz herzlich vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln e.V. Herrn Dr. Maximilian Stockhausen. Willkommen. Vom Deutschen Gewerkschaftsbund Herr Martin Künkler, willkommen ebenfalls. Und ein herzliches Grüß Gott an den Herrn Michael David von der Diakonie Deutschland, vom Evangelischen Werk für Diakonie und Entwicklung e.V. Hallo. Vom Paritätischen Wohlfahrtsverband, Gesamtverband e.V. ist bei uns Herr Dr. Joachim Rock. Als Einzelsachverständige heiße ich sehr herzlich willkommen Herr Bernd Sickelko. Habe ich das richtig gesagt? Ist verbesserungswürdig? Sickelko? Koff oder Co? Co. Sickelko. Wunderschön. Bernd ist übrigens ein schöner Name, wie ich finde. Dann begrüße ich ganz herzlich Herr Professor Dr. Stefan Liebig bei uns und Herr Marcel Fratscher. Willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind. Wir haben die Anhörung wie immer in 9 Blöcke mit 8 Minuten. Die verteilen sich dann auf die Fraktionen. Ganz zum Schluss gibt es eine freie Runde mit 10 Minuten. Wir verzichten auf Eingangsstatements. Dafür liegt es schriftlich vor. Dafür haben wir auch die Zeit. Diese Zeit wollen wir auch effektiv nutzen. Es bietet sich immer an, gute, konkrete Fragen zu stellen. Die lassen dann vielleicht auch konkrete und gute Antworten zu. Achten Sie auch immer auf die Zeit. Wir übertragen die Öffentlichkeit heute, wie auch sonst immer, durch die Live-Übertragung im TV, im Bundestag, im Deutschen Bundestag. Dort bleibt auch die Aufzeichnung in der Mediathek immer abrufbar. Und aus diesem Grund sind auch Film-, Foto- und Tonaufnahmen während der Sitzung heute untersagt. Die Öffentlichkeit ist mehr als genug beteiligt. Vielen Dank dafür. Wir beginnen nun mit der Befragung der Sachverständigen. Ich sage immer wieder auch den Namen. Das klingt hier vielleicht komisch. Ich sage es immer wieder. Aber für diejenigen, die im Off das Protokoll schreiben, ist es ganz gut, dass sie wissen, wer hat was gesagt. Und es beginnt die CDU-CSU. Und da hat Frau Klein das Wort. Frau Klein, bitteschön.
Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen herzlichen Dank an alle Sachverständigen, dass Sie heute da sind und uns mit Ihrer Expertise heute Rede und Antwort stehen. Eine der Hauptschlussfolgerungen des Reichtums- und Armutsberichts war ja, dass Arbeit der beste Schutz vor Armut ist. Und deswegen würde ich jetzt meine erste Frage richten an Herrn Dr. Stockhausen. Welche Maßnahmen halten Sie eigentlich für essentiell für die Vermeidung von Armut und auch für den sozialen Aufstieg? Und welche Rolle spielen dabei Bildung und die Erwerbsarbeit? Ebenfalls an Herrn Stockhausen die Frage, welche Reformen im Sozialstaat könnten die Aufnahme oder Ausweitung von Erwerbsarbeit stärker fördern? Welche Rolle spielen aus Ihrer Sicht wirtschaftliches Wachstum, starke Unternehmen, ein wettbewerbsfähiger Standort Deutschland für die langfristige Sicherung von Einkommen, Vermögen und sozialem Aufstieg? Meine nächste Frage.
Ich weiß nicht, ob Sie das alles so merken können. Wollen wir mal antworten lassen? Ich meine, immer eine Frage eigentlich.
Gerne, Verzeihung. Ich war.
Okay, dann Herr Dr. Stockhausen. Ja, genau.
Ja, vielen Dank für die Frage, Frau Abgeordnete. Das sind sehr komplexe Fragestellungen, die sich in der Kürze der Zeit auch nicht vollumfänglich beantworten lassen. Und bezüglich der ersten Frage, was ist essentiell für Vermeidung von Armut und sozialem Aufstieg, steckt die Antwort auch schon teilweise in der Frage drin. Wir wissen aus der Verteilungsforschung, dass eine sozialversicherungspflichtige Vollzeiterwerbstätigkeit und die Ermöglichung der Ausübung, was dann auch Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf betrifft, eine ganz grundlegende Maßnahme ist bzw. ein Faktor ist, der Armutsrisiken vermeidet. Die eigene Erwerbstätigkeit auszuüben, schützt am besten immer noch vor Armut. Gleichwohl, und das berührt denn die Frage der Vereinbarkeit, muss das ermöglicht werden, die Ausübung der Erwerbsarbeit. Und da helfen natürlich alle Angebote von der frühkindlichen Betreuung hin bis zu anderen Angeboten. Man denke an Hort und dergleichen, die das ermöglichen letztendlich. Somit kann man auch die Initiativen der Bundesregierung, Kita-Plätze auszubauen, auch wenn da immer noch gewisse Defizite in der U3-Betreuung in Deutschland bestehen. Kollegen von mir haben das beziffert mit 300.000 Plätze, die fehlen. Da könnte man weiter ansetzen. Auch die pädagogische Qualität ist bei allem ein Punkt, um gerade auch letztendlich, und das ist der nächste Hinweis an der Stelle, die Bildungsqualität und die Bildungszugänge zu verbessern und Nachteilsausgleich auch über solche Institutionen, wenn die in der Familie entstehen, zu organisieren. Ja, Sie müssen mich bezüglich der Zeit ein Stück weit bremsen, wenn es zu weit geht. Ansonsten, und das berührt die andere Frage, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die dafür natürlich geeignet sein müssen. Das heißt, ein starkes Wirtschaftswachstum, ein intakter Arbeitsmarkt, der überhaupt Beschäftigungsmöglichkeiten hervorbringt, sodass eine sozialversicherungspflichtige Vollzeitbeschäftigung und Ausübung möglich ist, sind Grundvoraussetzungen auch. Und natürlich immer die Frage, inwieweit ein Elternhaus über all die Möglichkeiten mitbestimmt. Und da muss man einfach feststellen, es gibt gewisse Einflussfaktoren und Unterschiede, die das begünstigen können oder auch nicht. Und auch hier ist Bildung, ist Ausgleich über zusätzliche Betreuung ein wesentlicher Faktor, der Aufstiegsmöglichkeiten voranbringt.
Vielen Dank.
Wenn ich was vergessen habe, bitte noch mal eine Nachfrage.
Können wir gleich noch mal nachfragen. Frau Klein.
Ja, ich würde noch mal vielleicht nachfragen zu den Reformen im Sozialstaat. Denn wir sprechen ja auch viel zurzeit über Reformen, die anstehen. Und gerade mit dem Blick auf Menschen, die armutsgefährdet sind, ist es uns wichtig, auch hier diese Menschen zu adressieren. Ich würde vielleicht ganz gern noch eine andere Frage stellen, und zwar zum Thema Medianeinkommen. Das ist ja, wenn wir über den Armuts- und Reichtumsbericht sprechen, ist das ja die Methodik, die angewendet wird. Wie bewerten Sie diese Methodik? Und gibt es vielleicht eine andere Methodik, die vielleicht eine präzisere Abbildung darstellen könnte? Und da würde ich es erstmal bei belassen.
Genau. Und die gehen auch an den Herrn Stockhausen. Jawohl, Herr Dr. Stockhausen, bitte.
Zum Thema Erwerbsanreize. Dabei ist einerseits zu unterscheiden, was reizt an die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit, gerade wenn ich im Grundsicherungsbezug bin. Da steht das Schlagwort Lohnabstand natürlich im Raum und entsprechend der Vergleich zwischen dem, was kann ich erzielen, wenn ich in der Grundsicherungsleistung verbleibe oder wenn ich eine Beschäftigung aufnehme zu entsprechender Entlohnung, die höher oder geringer ausfallen kann. Da wäre ein Ansatzpunkt, um Aufnahmen zu verbessern, die Anreize zu verbessern, einerseits natürlich beim Steuersystem anzusetzen und Eingangssteuersätze, das heißt steuerliche Belastung zu reduzieren, mit Blick auf Sozialversicherungsbeiträge, die ja auch nachweislich einen regressiven Effekt haben und eine besonders hohe relative Belastung für die unteren Einkommensschichten, die hier bei der Betrachtung von Armutsrisiken, Grundsicherungsbezug und der Frage, nämlich eine Erwerbstätigkeit, auf dem Vordergrund stehen, dass man hier einerseits weitere Erhöhungen begrenzt oder auch es schaffen könnte, zur Reduzierung auf der Belastungsseite zu führen, damit es eben sich mehr lohnt, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen, damit man salopp gesagt mehr Netto vom Brutto am Ende des Tages hat und man somit eben selber wieder in Arbeit geht. Davon zu unterscheiden ist das intensive Arbeitsangebot. Das heißt also, ich bin schon in einem Job mit geringer Entlohnung, kriege vielleicht noch aufstockende Leistung dazu. Und dann geht es um die Frage der Ausweitung der Arbeitszeit. Auch da spielen steuerliche Anreize und Abgabenbelastungen natürlich eine Rolle, gleichzeitig auch die Leistungshöhe der sogenannten vorrangigen Leistung dann oder auch aufstockender Grundsicherungsleistung. Hier kann man rein theoretisch über Leistungsniveaus natürlich weiterhin sprechen, die aber bei der Grundsicherungsleistung mit Blick auf ein Existenzminimum, was gewährleistet wird, natürlich auch nicht beliebig reduzierbar wären. Aber in der Frage, welche Bedarfssätze relevant sind und der Staat leisten sollte, ist das natürlich eine entscheidende Frage. Und das wirkt sich alles auf die Entscheidung einer Erwerbstätigkeit zu entsprechenden Löhnen, die eher im geringeren Bereich liegen, auswirken. Dann noch die Frage nach der 60-Prozent-Schwelle. Es ist mithin so, dass das eher unserer Auffassung nach ein relatives Ungleichheitsmaß ist, das einen kritischen Einkommensbereich abgrenzt und beschreibt, weniger stark wissenschaftlich hergeleitet ist und mit materieller Hilfebedürftigkeit gemäß des Grundsicherungsgedanken auch wenig zu tun hat. Das heißt, es ist umstritten, inwieweit man hier tatsächlich schon von Armutslagen, materiellen Armutslagen sprechen kann. Und man sollte diesen Indikator nicht zu stark verengen und auch in der öffentlichen Debatte vorsichtig damit umgehen, Armutsgefährdungsrisiken, die über diese 60-Prozent-Schwelle definiert werden, direkt mit materiellen Armutslagen in Verbindung zu setzen. Daneben, und das bietet ja auch der Armuts- und Reichtumsbericht, gibt es Maße wie die materielle und soziale Entbehrung, die jetzt auch stärker in den Krisenjahren reagiert haben und durchaus auch angezeigt haben, dass Menschen an grundlegenden Dingen es ein Stück weit stärker gemangelt hat, mit den starken Preissteigerungen, die Kaufkraft gekostet haben, die Wohlstand gekostet haben und die wir jetzt uns erstmal wieder stark und schwierig erarbeiten müssen.
Vielen Dank, Herr Dr. Stockhausen. Wir gehen in die nächste Runde. Herr Springer, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage richtet sich an das Institut der Deutschen Wirtschaft. Wie bewerten Sie die Rolle staatlicher Umverteilungspolitik selbst als möglichen Treiber von Wohlstandsverlusten und Investitionsschwäche?
Bitte schön, Herr Dr. Stockhausen.
Ja, die Frage steht oder die Punkte, die Sie da aufwerfen, steht nicht unmittelbar in einem direkten Zusammenhang. Man kann dazu sagen, dass natürlich nur so viel umverteilt werden kann im Staat, wie erwirtschaftet wird, um das mal ganz einfach runterzubrechen. Und angesichts der wirtschaftlichen Verwerfungen, die sich aus unterschiedlichen Krisen der letzten Jahre ergeben haben, gerade die starken Kaufkraftverluste, die die Privathaushalte zu verkraften, zu kompensieren haben, besteht da durchaus ein Bedarf, aber wird eingeschränkt durch die entsprechenden Haushaltsmittel. Und bei allem, das würde ich unterm Strich immer festhalten wollen, sollten wir umverteilende Politik betreiben, die bedarfsorientiert ist und somit tatsächlich bedürftigen Haushalten bedürftig im Sinne, sie haben selber nicht die Möglichkeiten im eigenen Haushalts- und Familienkontext gegeben, ihren Einkommen und Vermögen für das Mindeste aufzukommen. Aber wenn Sie dahin abzielen, wir können nur das umverteilen, was vorher erwirtschaftet wird.
Vielen Dank, Herr Dr. Stockhausen. Herr Springer.
Ja, vielen Dank. Eine Nachfrage, die sich konkret bezieht auf die CO2-Bepreisung, ebenfalls an Sie. Ist die CO2-Bepreisung nicht faktisch eine zusätzliche Belastung für untere Einkommen und damit selbst ein Armutsrisiko?
Herr Dr. Stockhausen.
Die CO2-Bepreisung hat ein Ziel, das nicht in der Sozialpolitik erstmal angesiedelt ist und für sämtliche Haushalte die Kosten für Energie verteuert. Dahinter steht die Idee, entsprechend eine gewisse Lenkungsfunktion auszuüben hin zu CO2-armen Energieträgern. Dabei entstehen aber, und das ist durchaus richtig, Belastungen auch für Haushalte mit geringem Einkommen. Es gab die Idee des Klimageldes zur Kompensation, wobei wir immer sagen würden, Sozialpolitik nicht mit diesem Instrument unbedingt zu machen, sondern über andere bestehende Transfersysteme, die eben auch wieder ziel- und bedarfsorientiert sind und von denen nicht unbedingt alle Haushalte, auch diejenigen, die sich es leisten können, profitieren würden.
Vielen Dank, Herr Dr. Stockhausen, Herr Springer.
Ja, vielen Dank. Meine nächste Frage richtet sich an Professor Fratscher. Wie erklären Sie sich, dass trotz wachsender Sozialausgaben die Armut strukturell bestehen bleibt? Und ist das nicht eigentlich ein Hinweis auf die Ineffizienz staatlicher Politik?
Herr Professor Fratscher.
Erst einmal muss man sehr vorsichtig sein, zu sagen, die Sozialausgaben steigen. Wenn wir die Sozialausgaben an der Größenordnung der Wirtschaftsleistung messen, ist der Trend nicht so eindeutig, sondern das variiert eben sehr stark über die Zeit. Der zweite Teil, der ganz wichtig ist, eben auch zu schauen, dass wir eine demografische Veränderung haben. Und gerade auch in den kommenden Jahren, aber auch in der Vergangenheit, haben wir eben sehr viel mehr Menschen beispielsweise, die im Alter Rentenzuschüsse bekommen und Subventionen bekommen oder auch Wohngeld bekommen. Also demografische Veränderung ist sicherlich ein großes Thema. Und dann ist eben auch das Thema zunehmende Ungleichheit, indem man mal in Bezug auf, wenn man Haushaltsgröße nimmt. Armut ist eben beispielsweise sehr häufig weiblich. Und auch da sehen wir in der Familienform, in der Familienstruktur große Veränderungen. Die bedeutet, dass vor allem, und das zeigt der Bericht ja auch sehr beeindruckend, dass vor allem alleinerziehende Mütter mit zwei oder mehr Kindern eben ungewöhnlich häufig von Armut betroffen sind. Und klar, der Punkt wurde auch von Herrn Stockhausen angesprochen, die Zielgenauigkeit der sozialen Leistung. Da gibt es sehr viel Verbesserungsbedarf und auch Notwendigkeit, damit eben die sozialen Leistungen, die ausgegeben werden, dann auch zielgerichtet ankommen.
Vielen Dank, Herr Springer.
Ja, vielen Dank. Der Armuts- und Reichtumsbericht geht ja an verschiedenen Stellen auch auf das Thema Inflation und also die Frage richtet sich nochmal an Sie, Entschuldigung, geht ja an verschiedenen Stellen auf das Thema Inflation ein, wie sich das auswirkt auf insbesondere einkommensschwache Haushalte. Und Entschuldiger ist ja in diesem Bericht auch schnell gefunden, Putin. Er ist ja in vielen Fällen schuld an allem. Aber meine Frage bezieht sich auf Zahlen aus dem Oktober 2021, wonach im Vergleich zum Vorjahr, also Oktober 2020, Heizöl bereits 101% teurer war, Sprit und Kraftstoffe 35% teurer waren. Und das war 5 Monate, bevor Putin in Russland einmarschiert ist. Haben Sie das Gefühl, dass das Thema EZB-Politik in diesem Bericht nicht so betrachtet wird, wie es betrachtet werden müsse, auch als Treiber der Inflation?
Herr Fratscher, bitte.
Die Europäische Zentralbank hat einen klaren Auftrag, und die heißt Preisstabilität. Nicht in Bezug auf, hat keine soziale Aufgabe, keine Verteilungsaufgabe, sondern hat die Aufgabe, und das sind die europäischen Verträge, das Primärmandat ist die Preisstabilität. Jetzt ist die Frage, wer ist hinter hoher, zu hoher oder zu geringer Inflation verantwortlich? Sie haben jetzt explizit die Phase 2020 bis Ende 2021 angesprochen, also vor dem Krieg, dem Angriffskrieg der Russlands gegenüber der Ukraine. Und da haben wir sicherlich auch eine Normalisierung der Preisentwicklung gesehen. Denn wenn Sie sich die Jahre 2016 oder 2015 bis 2020 anschauen, sehen Sie, dass die Inflation eher deutlich unter dem Ziel von 2% der Europäischen Zentralbank war. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, der ebenfalls wichtig ist, eine Zentralbank hat keinen Einfluss auf importierte Preise. Und das, was den Strompreis und insbesondere die Preise von fossilen Energieträgern beeinflussen, sind nichts, was in Deutschland passiert, sondern das ist in globalen Märkten gesetzt. Und die Europäische Zentralbank kann lediglich, wenn der Wechselkurs sich bewegt mit ihrer Geldpolitik, auf den Wechselkurs Einfluss nehmen, obwohl das auch schwierig ist. Also Europäische Zentralbank hat eigentlich auch für die Phase Ende 2020 bis 2021 für die von Ihnen angenannten Anstieg von Energiepreisen keine Verantwortung. Man kann jetzt darüber diskutieren, ob Sie schneller darauf hätte reagieren müssen, aber auf diese Entwicklung per se, dafür ist sie nicht verantwortlich.
Vielen Dank, Herr Fratscher. Herr Springer.
Vielen Dank. Die letzte Frage in dieser ersten Runde, die richtet sich an den Deutschen Gewerkschaftsbund. In dem Bericht werden ja auch die Auswirkungen der Corona-Maßnahmen beleuchtet und insbesondere natürlich auch auf die Beschäftigten und Einkommensentwicklung und Arbeitsplatzverluste und so weiter. Meine Frage ist, wie bewerten Sie die langfristigen Auswirkungen von Lockdowns auf die einfachen Beschäftigten, etwa im Dienstleistungssektor? Und welche Verantwortung trägt aus Ihrer Sicht die Politik dafür?
Herr Künkler, bitte.
Ich denke, Corona-Maßnahmen wie beispielsweise die von Ihnen angesprochenen Lockdowns sind ja primär zum Gesundheitsschutz motiviert und hätten aus unserer Sicht erstmal Vorrang, wenn sie gemacht werden müssen, dann muss man das eben tun. Die spannende Aufgabe ist aber dann für Beschäftigte oder insbesondere auch für andere Personengruppen mit niedrigem Einkommen, dann entsprechende Kompensationen zuzugestehen. Und wir wissen das ja auch aus dem Armuts- und Reichtumsbericht, dass die Corona-bedingten Mehrausgaben sehr stark einkommensschwache Haushalte belastet haben und zumindest in der Vergangenheit eine Kompensation für niedrige Einkommen nicht stattgefunden hat.
Vielen Dank, Herr Künkler. Wir gehen in die nächste Runde. Die der SPD ist, spricht Frau Heubach.
Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Ausschussvorsitzender. Vielen Dank an die Sachverständigen, die heute anwesend sind. Meine erste Frage richtet sich an Herrn David von der Diakonie. Ich frage Sie in Bezug auf die Erstellung des Berichts, wie bewerten Sie die Beteiligung von Verbänden und Expertinnen im Beraterkreis und im wissenschaftlichen Gutachtergremium? Und vor allen Dingen, wie bewerten Sie die Beteiligung von Menschen mit Armutserfahrung? Wenn Sie dann gerne noch darauf schauen möchten, wie Sie die Themensetzung und Struktur des Berichts einschätzen.
Vielen Dank. Herr David, bitte.
Ja, herzlichen Dank für die Frage. Der Armuts- und Reichtumsbericht hat einen nicht wegzudenkenden Stellenwert für den Sozialstaat in Deutschland durch die kontinuierliche Berichterstattung und durch die umfassenden Analysen, die hier vorgelegt werden, hat die Politik eine gute Grundlage, um zu handeln. Und wir erleben es über die Jahre, über all die Jahre, wo Berichte erstellt wurden, dass auch die Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Quellen, mit Wissenschaftlerinnen, die hier Beiträge leisten, mit Verbänden immer intensiver geworden ist. Man kann eigentlich sagen, dass in den beratenden Kreisrunden, die da zusammenkommen, die entscheidenden Akteure sich auch kurz schließen und durch diese Berichterstattung einfach ein umfassendes Kompendium dann auch entsteht. Das ist etwas sehr Gutes und nicht wegzudenkendes, was vielleicht der Wermutstropfen dabei ist, dass diese umfassende Darstellung, die sehr gründlich gemacht wird, sich nicht so in der gesellschaftlichen Verwirklichungsebene widerspiegelt. Also viele Fragen, die im Armutsreichtumsbericht immer wieder auftauchen, wie Genderungerechtigkeit, wie Vererbung von Armut über Generationen, sind immer wieder Themen, die dann auch da sind. Und man merkt dann auch, das sind einfach Sachen, die ein sehr langfristiges und nachhaltiges Handeln erfordern. Und da muss man vielleicht auch sozialpolitisch und sozialstaatlich sehr mutig sein, genau diese langen Perspektiven und langen Linien immer wieder einzufordern. Was die Beteiligung von Menschen mit Armutserfahrung angeht, ist es sehr positiv zu sehen, dass diesmal zum ersten Mal das überhaupt ein Thema war in der Berichterstattung. Es hat ja ein eigenständiges Gutachten auch gegeben. Es hat Termine gegeben, wo Menschen mit Armutserfahrung auch eingeladen wurden und dann auch ihre Wahrnehmung, was die soziale Lage in Deutschland angeht und die Sozialstaatlichkeit auch mitgeben konnten. Wir waren von der Nationalen Armutskonferenz im engen Austausch auch mit dem BMAS und haben parallel noch einen ergänzenden Schattenbericht vorgelegt, wo auch noch mal Stimmen von Menschen mit Armutserfahrung reingebracht wurden. Für die Zukunft würden wir uns wünschen, dass noch einmal dieser Bereich stärker ist und auch so etwas wie wirklich eigenständige Berichtsteile oder eigenständige Äußerungen von Menschen mit Armutserfahrung im Bericht dann auch ihren Platz finden können.
Vielen Dank, Herr David. Frau Heubach, bitte.
Vielen Dank. Meine zweite Frage richte ich an den DGB, an Herrn Künkler. Die Vermögenskonzentration ist in Deutschland hoch und nimmt tendenziell eher zu. Ich frage Sie, welche Gründe es aus Ihrer Sicht gibt, die dafür ausschlaggebend sind. Und außerdem, was glauben Sie, mit welchen Maßnahmen könnte man diese Vermögenskonzentration verändern?
Vielen Dank, Frau Heubach. Herr Künkler.
Ja, herzlichen Dank für die Frage. Laut Armutsbericht ist der Gini-Koeffizient bei der Vermögensverteilung ja mit einem Wert von 0,72 extrem, wenn man bedenkt, Wert 1 bedeutet, einem gehört alles alleine. Was ist die Ursache für diese extreme Vermögenskonzentration? Der DGB sieht eine Ursache in sehr großen Erbschaften, weil die eben nicht gestreut in der Gesellschaft auftreten, sondern sich auf einige Familienstrukturen konzentrieren. 1% der Bevölkerung erbt 50% der Vermögenswerte. Wir denken, dass dieser Befund aus dem Armutsbericht unterstreicht, wie sinnvoll und notwendig es ist, sehr große Erbschaften, die ja leistungslos zufließen, effektiver zu besteuern. Dazu müsste aus unserer Sicht Ausnahmeregelungen beim Betriebsvermögen abgeschafft und Steuervermeidungswege verbaut werden. Stundungsregelungen, mit denen die Steuerschuld gestreckt werden kann, können dabei sicherstellen, dass trotzdem Investitionen möglich sind und stattfinden. So wird eine effektive Erbschaftssteuer sowohl der höchst ungleichen Verteilung der Vermögen entgegenwirken und wäre gleichzeitig eine wichtige Einnahmequelle zur Finanzierung öffentlicher Aufgaben. Kurz noch ein zweiter Gedanke, damit Erwerbstätige überhaupt Ersparnisse bilden können und was zur Seite legen können, brauchen wir deutlich mehr gute Löhne durch tarifliche Bezahlung.
Vielen Dank, Herr Küngler. Frau Heubach, bitte.
Vielen Dank. Ich würde gern jetzt DGB wie auch Diakonie, also Herrn David wie auch Herrn Künkler bitten, kurz noch mal auf die Wohnkosten einzugehen. Im Berichtszeitraum war festzustellen, dass die Wohnkostenbelastung in Deutschland stark angestiegen ist. Mittlerweile gibt jeder achte Haushalt als überlastet. Das bedeutet, mehr als 40% des Einkommens wird für Wohnen aufgewandt. Wir haben durch eine Wohngeldreform bereits reagiert und auch durch eine Aufstockung der Finanzmittel des Bundes, die in den sozialen Wohnungsbau gehen. Was sind Ihrer Ansicht nach weitere zentrale Ansatzpunkte, um ausreichend bezahlbaren Wohnraum in Deutschland zu schaffen?
Wer möchte anfangen? Herr David, bitte schön.
Ja, herzlichen Dank. Der große Druck, der auf den Wohnkosten liegt, zeigt natürlich, dass wir nicht nur durch Baudebatten hier weiterkommen, sondern auch Lösungen im Bestand suchen müssen und da auch klare Regelungen brauchen, die dafür sorgen, dass die Mieten nicht ins Unermessliche wachsen. Das betrifft natürlich dann auch Mietpreisbremsen, die wirksam sein müssen. Gleichzeitig müssen wir den sozialen Wohnungsbau weiter nach vorne bringen. Es gibt in Deutschland momentan nur 1,1 Millionen Sozialwohnungen. Laut Pestel-Institut fehlen in Deutschland rund 1,4 Millionen Wohnungen. Und das betrifft fast ausschließlich bezahlbare Wohnungen und vor allem auch Sozialwohnungen. Und es gibt eigentlich 11 Millionen Menschen, die Anspruch auf eine Sozialwohnung haben. Das zeigt, dass wir hier also sehr massiv nacharbeiten müssen. Wir zum Zweiten auch im Bereich der neuen Wohngemeinnützigkeit noch weitere Förderungen brauchen, Investitionszuschüsse. Und im Bereich des Bestandes müssen wir uns natürlich auch genau den Leerstand angucken, um leerstehende Gebäude und Wohngebäude umzuwandeln. Das wird ein sehr großes Thema sein, an das wir weiter rangehen müssen.
Und Herr Künkler, bitte.
Ja, in Anbetracht der Zeit will ich einen Aspekt noch unterstreichen, der schon angesprochen wurde. Wir denken auch, dass rein mengenmäßig, wenn man über eine ausreichende Anzahl bezahlbarer Wohnungen spricht, der Mietpreisregulierung im Bestand die größte Bedeutung zukommt, weil man da einfach mengenmäßig die besten Effekte erzielen kann. Daraus ist aus unserer Sicht notwendig, dass wir eine andere, effektivere Mietpreisbremse brauchen, eine, die sanktionsbewehrt ist, eine, die nicht von den Mieterinnen durchgesetzt werden muss, sondern öffentlich kontrolliert wird. Und in einigen Regionen brauchen wir darüber hinaus auch einen harten, befristeten Mietendeckel. Ich denke, die Begrenzung der Mieten im Bestand ist ein ganz zentraler Hebel zur Armutsbekämpfung, weil die hohen Mietbelastungen sehr armutsverschärfend sind. Der Paritätische Wohlfahrtsverband hat ja verdienstvollerweise nachgewiesen, dass wenn man Armut misst nach Abzug der Mieten, dass dann 20% der Bevölkerung hierzulande als arm oder armutsgefährdet gelten.
Vielen Dank. Das war eine Punktlandung. Wir gehen in die nächste Runde, die der Grünen. Herr Cinus, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender, Herr Fratscher, Herr Professor Fratscher, schön, dass Sie heute da sind. Ich versuche mal so nachzufragen, dass es nachvollziehbar und verständlich ist. Also vielleicht könnten Sie uns noch mal darlegen, wie sieht es denn gerade eigentlich mit der Einkommens- und Vermögensverteilung aus? Was sind die strukturellen Gründe dahinter? Welche Folgen hat das Ganze? Und was müsste sich eigentlich tun und verändern, dass die Ungleichheit in Deutschland spürbar abnimmt?
Herr Fratscher, bitte.
Vielen Dank für die Einladung und die Fragen. Wurde schon angesprochen, Deutschland hat eine ungewöhnlich hohe Ungleichheit bei den privaten Vermögen, mit die höchste in ganz Europa. Das, was in Deutschland ungewöhnlich ist, und das ist der zweite Punkt, ist, dass wir ungewöhnlich viele und einen ungewöhnlich hohen Anteil der Bevölkerung haben, die praktisch keine Nettoersparnisse haben, mit ungefähr 30%. Das ist etwas sehr Besonderes, etwas sehr Ungewöhnliches. Klar, wurde auch schon angesprochen, wir haben große Unterschiede auch über Gruppen hinweg. Erbschaften machen ungefähr 60% aller privaten Vermögen aus. Also nur 40% ist eine grobe Schätzung irgendwo in dieser Größenordnung. Also deutlich mehr als die Hälfte wurde geerbt. Deutlich weniger wurde mit der eigenen Hände erarbeitet. Jetzt zu den Folgen. Eine große Gruppe oder ungewöhnlich große Gruppe hat dadurch, dass sie keine Ersparnisse hat, letztlich eine hohe Abhängigkeit vom Sozialstaat. Also auch junge Familien, die keine Ersparnisse haben, können, wenn eine Waschmaschine kaputt geht oder ein Auto kaputt geht, eben sehr in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt werden. Das bedeutet eben auch weniger soziale Teilhabe. Herr Stockhausen hat es angesprochen in Bezug auf Einkommensarmut. Dass eben wenig Einkommen oder auch wenig Vermögen bedeutet nicht unbedingt materielle Deprivation oder Entbehrung, aber es bedeutet weniger soziale Teilhabe. Es bedeutet auch weniger Chancen, Chancen im Arbeitsmarkt, die Fähigkeit, sich selbstständig zu machen, selber Entscheidungen zu treffen. Und es hat auch als viertes die Folge beim Thema Alter, Altersarmut. Vermögensaufbau ist häufig eben gerade wichtig, um dann im Alter die Rente, meistens die gesetzliche Rente, die als einzige Leistung da ist, eben zu unterstützen, um sich eben gegen Altersarmut abzusichern. Also die Folgen sind eine soziale, steigende soziale Ungleichheit, bei der eben ein deutlich oder ein sehr großer Anteil der Bevölkerung keinerlei Möglichkeiten oder weniger Möglichkeiten hat als andere. Jetzt zu den strukturellen Gründen. Auch das haben Sie angesprochen. Hier will ich 6 Punkte ansprechen. Ein paar wurden auch schon in dieser Runde angesprochen. Sicherlich ist das Thema fehlende Chancengleichheit im Bildungssystem eine der zentralen Ursachen. Es gibt kaum ein Land, in dem der Bildungserfolg der Kinder so stark von 2 Faktoren abhängt, nämlich dem Einkommen und dem Bildungsgrad der Eltern. Übrigens, das zeigen unsere DIW-Studien, das ist noch stärker in Deutschland der Fall als selbst in den USA, wo ein Bildungssystem eben auch sehr stark privat finanziert ist und private Schulen und Hochschulen zur Grundlage hat. Also das Thema Chancengleichheit gerade im Bildungssystem und auch gerade mit Fokus auf das frühkindliche Bildungssystem, wo wir in Deutschland große Defizite haben, spielen da eine ungewöhnlich große Rolle. Arbeitsmarkt, auch das wurde schon von einigen Vorrednern angesprochen. Deutschland hat zwar, und das zeigt der Armuts- und Reichtumsbericht sehr schön, einen schrumpfenden Niedriglohnbereich. Das ist gut. Das hängt auch mit der Einführung des Mindestlohns seit 2015 zusammen, der ein großer Erfolg war aus sozialer Perspektive, weil er eben dazu geführt hat, dass ein sehr großer Anteil der Bevölkerung deutlich höhere Einkommen oder reale Einkommen hat heute, als das noch vor 10 oder 12 Jahren der Fall war. Aber wir haben eben große Unterschiede und auch Diskriminierung im Arbeitsmarkt. Ein Beispiel ist der Gender Pay Gap, der in Deutschland ungewöhnlich hoch ist mit 16%, also weit über dem europäischen Durchschnitt liegt. Wir haben also dort große Unterschiede, auch was zum Beispiel die Bezahlung in Teilzeit betrifft. Da gibt es also nach wie vor trotz dieser Erfolge große Unterschiede. Das Thema Wohnen wurde angesprochen. Deutschland hat ein Eigentum, das bedeutet, wir haben relativ wenig Wohneigentum oder wenige haben Wohneigentum, etwas unter die Hälfte der Menschen. Das heißt, man ist sehr abhängig von Mieten, sehr abhängig auch von sozialen Leistungen, wenn man eben vor allem in den Städten auf Mieten angewiesen ist. Beispiel Berlin. Berlin wohnen ungefähr 85% der Menschen zur Miete, nur 15% leben im Eigentum. Und das bedeutet eben häufig eine starke zusätzliche finanzielle Belastung für Menschen mit mittleren und geringen Einkommen. Der vierte Grund, struktureller Grund für die hohe Ungleichheit bei den Vermögen liegt im Steuersystem. Es gibt kaum ein Land der Welt, das Arbeit stärker besteuert und gleichzeitig Vermögen geringer besteuert als Deutschland. Als Beispiel vermögensbezogene Steuereinnahmen des deutschen Staates betragen ungefähr 1% der Wirtschaftsleistung, knapp 40 bis 45 Milliarden Euro pro Jahr. Vergleichbare Länder, Frankreich, Großbritannien, USA, haben steuerbezogene Einnahmen von 3 bis 4% der jährlichen Wirtschaftsleistung. Also das ist also ein erheblicher Unterschied und man könnte sich gut vorstellen, was mit, wenn Deutschland Vermögen genauso stark besteuern würde, wie diese Länder, würden das beispielsweise 2% zusätzlicher Wirtschaftsleistung an Steuereinnahmen bedeuten. Das sind 80 bis 90 Milliarden Euro. Das sind also große Größenordnungen. Dazu gehört eine ungewöhnlich geringe Besteuerung, insbesondere von Grund und Boden und Immobilien und insbesondere von Immobiliengewinnen. Auch das ist eine strukturelle Ursache und eben auch ein Punkt bei den Lösungen. Zum Steuersystem auch in Bezug auf Teilzeit. Das bezieht sich dann eben auch nicht nur auf Vermögen, sondern eben auch auf Einkommen. Sei genannt das Thema Ehegattensplitting und auch Minijobs, was eben zu einer hohen Teilzeitquote insbesondere bei Frauen führt, damit auch größere Schwierigkeiten mit Arbeit, Vermögen selber aufbauen zu können. Also auch das ist ein wichtiger Grund, dass auf der einen Seite es schwerer macht, Vermögen aufzubauen, Ersparnisse aufzubauen, insbesondere für manche Gruppen wie Frauen, aber eben auch die Abhängigkeit vom Sozialstaat erhöht. Zwei letzte Punkte. Der fünfte Punkt an strukturellen Ursachen liegt sicherlich auch, und das bezieht sich auch auf meine Antwort auf eine vorherige Frage, die Notwendigkeit, den Sozialstaat zielgenauer zu machen. Und hier gibt es ja mit der Sozialstaatsreform und in der Wissenschaft seit vielen Jahren auch immer wieder Vorschläge und Punkte zu sagen, wir müssen den Sozialstaat zielgenauer machen. Das Thema Transferentzugsraten, also Abstimmung verschiedener sozialer Leistungen, sodass eben Arbeit gerade für Menschen mit mittleren und geringen Einkommen oder mehr Arbeit sich lohnt, mehr Stunden zu arbeiten, extrem wichtig. Und da sind ja erste Reformschritte getan und erste Vorschläge auf dem Tisch, die sicherlich zielführend und sinnvoll sind. Ein letzter Punkt ist das Thema Altersvorsorge, private Altersvorsorge. Auch hier könnte der Staat mehr tun, um Anreize für die private Altersvorsorge zu setzen.
Ja, vielen Dank auch für die Einhaltung der Zeit. Es war Punktlandung. Vielen Dank, Herr Fratscher. Wir gehen in die nächste Runde. Das ist die Linken. Und da fängt die Frau Vollert an. Bitte schön, Sie haben das Wort.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Dr. Joachim Rock vom Paritätischen Wohlfahrtsverband. Wie bewerten Sie die Berücksichtigung und Darstellung von Altersarmut im Armuts- und Reichtumsbericht, insbesondere mit Blick auf Ausmaß, Dynamik und politische Handlungsbedarfe? Wie bewerten Sie die Aktivitäten der Rentenkommission der Bundesregierung vor dem Hintergrund der Ergebnisse des Armuts- und Reichtumsberichts?
Herr Rock, bitte.
Vielen Dank für die Frage. Der Armuts- und Reichtumsbericht bietet nicht nur einen sehr großen Erkenntnisreichtum, sondern er bietet in diesem Jahr auch eine besondere Qualität. Er erscheint nicht in der Abenddämmerung der Legislaturperiode, sondern es besteht noch Zeit, um politische Maßnahmen wirksam zu ergreifen. Und allen Anlass dafür ist auch nach den Ergebnissen des Berichts erhalten. Das bezieht sich gerade auf den Bereich der Altersarmut. Der Bericht macht nachdrücklich deutlich, dass wir von einer Armutsquote von 11% 2005 uns nahezu verdoppelt haben im Mikrozensus. Und das ist eine riesige Verschiebung, die insbesondere schwer wiegt, weil Ansprüche aus der Rentenversicherung, aus denen die Altersansprüche dann in großem Maße bestehen, so schnell nicht veränderbar sind. Das heißt, hier ist ein immenser politischer Handlungsbedarf, der insbesondere aus unserer Sicht darin besteht, dass man die gesetzliche Rentenversicherung deutlich stärken muss. Und das ist ein Anliegen, dem wir uns verpflichten und auch als Paritätischer Wohlfahrtsverband unterstützen. Die durchschnittlichen Altersrenten liegen quer durch alle verschiedenen Konstellationen bei 1.100 Euro. Das ist wahrlich kein Luxus. Und wir haben das große Problem, dass in Ostdeutschland die sogenannten gebrochenen Erwerbsbiografien immer stärker in den Ruhestand kommen und das ein sozialpolitisches Problem ersten Ranges dann ist. Ich sehe bislang noch nicht ausreichend, dass die Maßnahmen, die wir an dieser Stelle brauchen, auch tatsächlich angegangen wären. Das ist in erster Linie eine Stärkung der gesetzlichen Rentenversicherung. Wir brauchen nicht nur eine Sicherung des Rentenniveaus. Aus unserer Sicht ist es ganz wichtig, dass man das Rentenniveau auch stärkt. Und die Rentenversicherung auch deshalb stärkt, weil sie eben nicht nur Einkommensersatz im Alter ist, sondern weil sie auch Leistungen der Rehabilitation, der Erwerbsminderung und der hinterbliebenen Rente finanziert. Und wenn man das durch private Vorsorge kompensieren will, dann hat man viel stärkere Kosten zu schultern. Deshalb ist da ein großer Handlungsbedarf gefragt nach der Alterssicherungskommission. Nun, da ist der Optimismus des Herzens bei mir noch groß, der Pessimismus des Verstandes mit Blick auf die Agenda der Kommission sagt aber auch, dass die eben skizzierte Agenda wohl noch nicht vollumfänglich in die Arbeit der Kommission eingeflossen ist.
Ja, vielen Dank, Frau Köckter, bitte.
Ja, vielen Dank auch von mir. Meine Frage geht ebenfalls an Dr. Joachim Rock.
Wie bewerten Sie die Ausgestaltung der neuen Grundsicherung, die Wiedereinführung des Vermittlungsvorrangs im Hinblick auf eine nachhaltige Armutsüberwindung und existenzsichernde Beschäftigung? Und sehen Sie, dass die Bundesregierung Erträge aus der Forschung und der Armuts- und Reichtumsberichterstattung in ihrer Politik berücksichtigt?
Herr Rock, bitte.
Ja, vielen Dank auch für diese Frage. Wir sind in diese Ausschussanhörung gestartet mit der richtigen Aussage, dass Arbeit der beste Schutz gegen Armut ist. Das gilt aber nicht für jede Form von Armut. Und diese Erfahrung haben wir in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten auch gemacht. Wir würden uns wünschen, dass auch die Erkenntnisse dieses Armuts- und Reichtumsberichts viel stärker bei der Gestaltung der Sozialpolitik herangezogen wird. Die Gestaltung der neuen Grundsicherung mit der Stärkung des Vermittlungsvorrangs passt da nicht ins Bild. Denn um nachhaltig in guter Arbeit zu vermitteln, brauchen wir eine Stärkung von Qualifikationen, wir brauchen eine Stärkung von Motivation. Das wird nicht erreicht, wenn man Sanktionen stärkt, wenn man den Vermittlungsvorrang in diesem Ausmaß stärkt. Das ist eine Lehre, die wir aus den Erfahrungen der Vergangenheit gezogen haben und auch aus diesem Bericht ziehen können.
Vielen Dank, Frau Köckler, bitte.
Ja, auch der Armuts- und Reichtumsbericht stellt an vielen Stellen auf Einkommen als Maßstab für Armut ein. Der Paritätische hat seinerseits mit seinem Wohnarmutsbericht den Fokus darauf gelenkt, dass ein großer Teil dieses Einkommens fiktiv bleibt, weil es direkt in die massiv gestiegenen Wohnkosten geht und die Armutsbetroffenheit sehr viel größer ist. Sehen Sie, dass diesen Aspekten im Bericht hinreichend Rechnung getragen wird?
Herr Rock, bitte.
Vielen Dank auch an dieser Stelle. Der Bericht macht das deutlich und wir haben es in unserem Wohnarmutsbericht noch mal zusätzlich hinterlegt. Denn wir sehen, dass bei der Einkommensgrenze, über die wir hier jetzt sprechen, ein großer Teil ja fiktiv ist, weil er für viele Armutsbetroffene direkt in die Mieten geht und deshalb die tatsächliche Armutsbetroffenheit sehr viel größer ist. Sie steigt nach unseren Zahlen von 13 Millionen auf über 18 Millionen. Das zeigt den massiven Handlungsbedarf. Und da ist eine Leerstelle des Berichts, dass aus unserer Sicht nicht zu viele Maßnahmen benannt sind, um das tatsächlich ändern zu können. Wir brauchen eine stärkere Begrenzung der Mietpreise. Wir brauchen einen Mietpreisdeckel und eine Mietpreisbremse bundesweit. Wir brauchen eine Stärkung der Wohngemeinnützigkeit und deren Förderung. Wir brauchen eine Stärkung des öffentlichen und des sozialen Wohnungsbaus. Und vor allem brauchen wir einen effizienteren Mieterschutz, gerade auch vor Eigenbedarfskündigungen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil ansonsten geben die Armutszahlen orientiert an der Einkommensarmut nicht mal mehr die halbe Wahrheit wieder.
Vielen Dank, Frau Köckte.
Vielen Dank. Meine letzte Frage. Wie bewerten Sie die Berücksichtigung von Vermögensungleichheit und Reichtum im Armuts- und Reichtumsbericht, insbesondere im Hinblick auf deren Ursachen, Entwicklung und gesellschaftliche Auswirkungen? Und inwieweit wird der Bericht aus Ihrer Sicht dem Anspruch gerecht, neben Armut auch Reichtum und Vermögenskonzentration angemessen zu analysieren und politisch einzuordnen?
Danke. Herr Rock, bitte.
Vielen Dank. Da reicht unsere Fantasie für ein Mehr und für weitere Verbesserungspotenziale durchaus aus. Der Titel Armuts- und Reichtumsbericht, dem wird immer noch nicht genügend Rechnung getragen. Und wir haben die Situation, dass die reichsten 10%, mehr als die Hälfte der Vermögen in ihrem Eigentum dann vereinen und wir ungefähr die Hälfte der Bevölkerung haben, die nahezu nichts oder Schulden an Vermögen haben. Das kann so nicht bleiben. Das ist eine direkte Umwucht, an der man arbeiten muss. Dazu brauchen wir ein massiveres Maß an Umverteilung, denn wir sehen auch eines an dieser Stelle, dass das nicht nur eine Form von sozialer Ungleichheit ist, die sich dahinter verbirgt, sondern dass soziale Ungleichheit immer stärker auch mit politischer Ungleichheit einhergeht. Das Steuersystem ist dazu in der Lage, da Korrekturen anzubringen. Das ist eine Umverteilung, die auch buchstäblich dazu einzahlt, die sozialen Lebenslagen nicht nur der Menschen zu verbessern, sondern auch politische Teilhabe breiter Bevölkerungsgruppen zu verbessern. Und auch hier sehen wir, und da möchte ich auch an die Vorrede des Kollegen David anschließen, dass wir eine stärkere Beteiligung von Armutsbetroffenen auch aus unserer Sicht brauchen, um genau diese Unwucht und ihre Auswirkungen deutlich zu machen. Da wünschen wir uns eine stärkere Beteiligung von Armutsbetroffenen im Bericht. Wir fordern als Paritätische, dass ein eigenes Kapitel durch Armutsbetroffene und Sozial- und Wohlfahrtsverbände gestaltet werden kann. Der Sozialbericht des Landes Nordrhein-Westfalen macht das vor. Das wäre, glaube ich, sehr hilfreich und es wäre auch hilfreich, um die notwendigen Maßnahmen für mehr Umverteilung stärker in den Vordergrund zu rücken.
Auch vielen herzlichen Dank für die Einhaltung der Zeit, Herr Rock. Wir gehen in die nächste Runde. Die CDU-CSU ist wieder dran. Und Frau Klein, bitteschön.
Vielen herzlichen Dank. Meine erste Frage geht an Herrn Professor Liebig. Immer wieder hört man ja, dass die Schere zwischen Arm und Reich auseinandergeht. Der Bericht zeigt aber, dass viele Menschen eine Zunahme von Armut und Ungleichheit zwar wahrnehmen, obwohl es die statistischen Daten nicht aufzeigen. Gleichzeitig bewerten Befragte ihre eigene Position auch als positiv. Wie erklären Sie diese Diskrepanz zwischen der objektiven Entwicklung sozialer Ungleichheit und der subjektiven Wahrnehmung vieler Menschen? Und welche Folgen hat diese Wahrnehmungslücke für das Vertrauen in politische Institutionen?
Vielen Dank, Herr Professor Liebig, bitte.
Vielen Dank, Frau Klein, für die Frage. Dieses Auseinanderklaffen kennen wir aus unterschiedlichen Bereichen. Das ist nichts Neues, was wir hier beobachten, dass zum Beispiel der Anteil an armen Menschen in der Gesellschaft überschätzt wird. Das hat unterschiedliche Gründe. Einmal, und das wurde von Herrn Stockhausen schon angesprochen, der Armutsbegriff ist nicht hinreichend klar definiert. Er ist über ein Einkommenskonzept definiert, der tatsächliche Lebenslagen nicht abdeckt. Das ist das eine. Das zweite Argument oder der zweite Grund, warum diese Fehlwahrnehmung stattfindet, ist, dass der Fokus in der medialen Berichterstattung tatsächlich auf bestimmte Formen von Armut besteht. Und in dem Fall werden zum Teil auch bestimmte besonders betroffene Personengruppen stärker dargestellt und es erfolgt eine Generalisierung. Das Problem, was wir hier haben, ist, dass Personen, und wie gesagt, wir beobachten das in mehreren Fällen, ihre eigene Position positiver einschätzen als die in der Gesellschaft. Einmal mediale Wahrnehmung. Das zweite ist aber auch, dass es durchaus psychologisch gesund ist. Es gibt bestimmte psychologische Mechanismen, die das eben auch tatsächlich befördern. Die Frage ist jetzt, was macht diese Fehlwahrnehmung? Die Fehlwahrnehmung hat zur Folge, dass natürlich Regierungshandeln als weniger wirksam erlebt wird, einfach deswegen, weil wir ja in den letzten Jahren durchaus Fortschritte erzielt haben. Das Problem ergibt sich dann, dass das Vertrauen in politische Institutionen dadurch letztendlich auch geschwächt wird. Was kann man dagegen tun? Wesentlich Information. Der Hinweis, was beschreiben wir als Armut? Bleiben wir bei diesem einkommensbezogenen Armutsbegriff oder gehen wir tatsächlich in einen lebenslagenbezogenen Armutsbegriff? Wir brauchen mehr Informationen darüber, dass Armut tatsächlich ein differenziertes Phänomen ist, dass bestimmte Gruppen eben nur teilweise oder phasenweise davon betroffen sind. Ein Beispiel möchte ich Ihnen geben. Ich frage in meiner Vorlesung immer die Studierenden, wer hat weniger als 1300 Euro im Monat zur Verfügung? Es melden sich fast alle. Das ist ein Übergangsphänomen, aber die laufen natürlich genauso in die Statistik rein, wie eben tatsächlich Personen, die strukturell in der Armut verhaftet sind. Das vielleicht zu dem Punkt.
Vielen Dank. Frau Klein, bitte.
Vielen Dank. Meine zweite Frage richtet sich an Herrn Siegelko. Wir haben gerade schon über das Thema Lebenslage, Armutsbegriff gesprochen und Sie haben ja viel zu tun auch mit Kindern aus benachteiligten Familien, armutsgefährdete Kinder. Ich möchte Sie gerne mal zum Thema Kinderarmut fragen, welche Maßnahmen Sie als essentiell sehen, um Kinderarmut zu bekämpfen und wie wir Kinderarmut definieren sollten, aus Ihrer Sicht, aus der Praxiserfahrung, abseits sozusagen von statistischen Parametern.
Vielen Dank, Frau Dr. Klein, für
die Frage. Vielen Dank, Herr Siegelko, bitte.
Ich bin zu schnell, tut mir leid.
Nein, nein, alles
gut. Vielen Dank für die Frage, Frau Dr. Klein. Mein Name ist Bernd Siegelko und ich bin der Leiter der Arche, um das einzuordnen. Ich beschäftige mich seit 30 Jahren mit dem Thema Kinderarmut und muss eigentlich feststellen, dass die Kinderarmut in den letzten 30 Jahren nicht nur erheblich gewachsen ist, was wir auch im Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesrepublik lesen. Wir haben natürlich drei Gruppen von Kindern, die in Armut leben. Die sind ja nicht losgelöst von ihren Eltern bei den Finanzen. Da haben wir die größte Gruppe der Alleinerziehenden. Davon haben wir eben schon gehört. Die zweitgrößte Gruppe ist die Gruppe der Migranten. Und die drittgrößte Gruppe, kann man sich kaum vorstellen, sind die Großfamilien. Unsere Kinder wachsen sehr häufig, gerade die Kinder, die in Armut leben, in teilweise Perspektivlosigkeit auf. Aber Sie haben das eben schön beschrieben. Wenn ich ein Kind frage, bist du arm, dann gibt es manchmal die Antwort, nee, wir sind nicht arm, wir haben nur kein Geld. Und das ist natürlich auch ein Blickwinkel von den Kindern, was sie sehen. Aber wir merken natürlich auch, dass die Chancengleichheit, über die haben wir heute auch schon viel gehört, dass unsere Kinder relativ früh schon merken, wie ihre Chancen sind. Und wenn wir heute in die Schulen schauen, dann haben wir teilweise Schulen, in denen 30% aller Kinder die erste Klasse nicht mal schaffen, die sie nämlich wiederholen müssen. Es gab gerade einen Brandbrief von 1.100 Lehrern in Hessen, die geschrieben haben, dass viele ihrer Kinder in der ersten Klasse nicht alleine auf die Toilette gehen können, geschweige denn einen Stift halten. Wir haben also ein erhebliches Bildungsproblem. Und wenn Kinder schon aufgrund ihrer Finanzen abgestempelt und abgestuft werden, dass sie es sowieso nicht schaffen, denn die Bildung unserer Kinder ist nun mal abhängig vom Einkommen der Eltern, aber was wir häufig auch vergessen, vom Förderverein der Schule. Die Archen arbeiten überwiegend im Brennpunkt. In Brennpunkten gibt es keine Fördervereine und dementsprechend sehen auch die Chancen dieser Kinder aus. John F. Kennedy hat einmal gesagt, das war 1961, hat gesagt, das Einzige, was teurer als Bildung ist, ist keine Bildung. Und wenn wir heute in unserem Land über 30% der Jugendlichen mit 15 Jahren vorfinden, die nicht richtig lesen und schreiben können, dann ist diese Zukunft der Kinder natürlich auch schon von vornherein in die falsche Richtung entwickelt. Das heißt, wir brauchen eine Reform unseres Bildungssystems, das sich auch besonders darauf einstellt, dass wir diese Form von Brennpunktschulen abschaffen, wo nämlich viele Kinder die gleichen Probleme haben und die Kinder, die stabil sind, gar nicht genug gefördert werden können und die Kinder, die schlecht sind, auf der Strecke bleiben und der Lehrer, der scheinbar die eierlegende Wollmilchsau sein muss, sich am mittleren Durchschnitt orientiert. Das heißt, wir brauchen eine viel bessere individuelle Förderung. Wir müssen in den Brennpunktgebieten viel mehr multiprofessionelle Teams an den Schulen einsetzen, die aus Ärzten, Psychologen, Sozialarbeitern bestehen, um nicht nur das finanzielle Armutsproblem in den Griff zu bekommen, sondern die Kinder zu dem zu machen, was sie alle sagen. Kinder sind die Zukunft der Gesellschaft. Das ist falsch. Kinder sind die Gegenwart der Gesellschaft. Und der Blick auf die Zukunft ist getrübt. Wenn wir heute nicht gut investieren, werden wir auch keine vernünftige Zukunft haben. Deswegen müssen wir den Fokus tatsächlich bei der Armutsbekämpfung auch sehr stark auf das Thema Kind legen. Denn die können sich dagegen nicht mehr wehren. Und ich gebe Ihnen auch recht, wenn wir über Armut reden, dann sollten wir auch gerade die Kinder und Jugendlichen zu Wort kommen lassen. Das tun wir in der Politik ganz wenig, dass sie selber darüber reden und ihre Sicht uns darstellen und das, was ihnen fehlt.
Vielen, vielen Dank. Und es geht weiter in der nächsten Runde, die AfD wieder. Die Frau Hui ist dran.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine erste Frage an Herrn Professor Stockhausen. Sie haben in Ihrer Stellungnahme gesagt, dass die Vernachlässigung der Rentenansprüche die Vermögensungleichheit überzeichnet. Könnten Sie in kurzen Worten sagen, wie es aus Ihrer Sicht tatsächlich aussieht?
Herr Stockhausen, bitte.
Ja, Professor bin ich noch nicht. Danke dafür für diese Ehre. Aber den Punkt, den wir in der Diskussion immer wieder führen, ist, kann man Rentenanwartschaften über die gesetzliche Rentenversicherung organisiert werden als klassischen Vermögenswert definieren. Es gibt die Meinung, kann man nicht, weil nicht liquidierbar, nicht ohne weiteres übertragbar an andere Personen. Es zeigt sich aber, dass es durchaus Vermögenswerte sind, weil sie ja Äquivalente zu kapitalgedeckten Rückstellungen genauso bilden können wie andere Vermögensformen finanzieller Art. Und wenn man diese mit berücksichtigt bei der Höhe der Nettovermögensungleichheit in Deutschland, hat man einen Rückgang des auch vorhin schon angesprochenen Gini-Koeffizienten von bis zu 30%. Also die Vermögensungleichheit stellt sich dann deutlich gleichmäßiger dar. Und ich würde gerne die Gelegenheit nutzen, noch mal darauf hinzuweisen, dass auch im 7. Armuts- und Reichtumsbericht die Ginis über die Zeit für die Nettovermögensungleichheit abgebildet sind und wir da keine Zunahme der relativen Vermögensungleichheit sehen, wie das unter anderem von Frau Heubach oder auch vom Kollegen neben mir vom DGB festgestellt wurde. Wir haben da tatsächlich einen Rückgang erlebt, einen leichten, keinen besonders großen. Aber das, was immer wieder kolportiert wird, wir hätten eine ungebremste Zunahme der relativen Nettovermögensungleichheit in Deutschland, trotz gewissen Herausforderungen an der Vermögensspitze und Konzentration, über die man diskutieren kann, ohne dass ich da jetzt eine gewisse Meinung an der Stelle vertreten möchte, sind doch etwas überzogen.
Danke, Herr Stockhausen. Und die Frau Hui, bitte.
Ich habe noch eine zweite Frage an Herrn Stockhausen. Und zwar sind es ja nicht die Armen, die Deutschland verlassen. Es sind die gut ausgebildeten Leistungsträger, die in Scharen das Land verlassen lassen. Ist das ein Anzeichen dafür für eine überzogene Umverteilung? Oder wie würden Sie es interpretieren?
An der Stelle muss ich sagen, Entschuldigung, an dieser Stelle muss ich sagen, bin ich nicht der Fachexperte, was den Wegzug bzw. die entsprechenden Ströme angeht. Daher möchte ich mich auch nicht weiter im Detail dazu äußern. Sicherlich kann man aber sagen, dass Anreize über Steuern und Abgaben für auch Hochqualifizierte dafür sorgen, gewisse Standortentscheidungen zu treffen. Und wenn man beispielsweise im Ausland für die gleiche Qualifikation netto mehr hat und entsprechend einen höheren Lebensstandard erreichen kann, kann das natürlich dafür Sorge tragen, dass Personen diese Entscheidung für sich treffen und dorthin auswandern.
Dankeschön.
Vielen Dank, Frau Hui, bitte.
Dann gebe ich die Frage weiter an Herrn Dr. Rock vom Paritätischen Wohlfahrtsverband. Gibt es aus Ihrer Sicht Grenzen der Umverteilung, die schlecht sind fürs Land insgesamt und für den Wohlstand des Landes insgesamt?
Herr Rock, bitte.
Meine Fantasie reicht für sehr viel Umverteilung aus, sodass wir noch lange nicht an der Grenze sind. Ganz im Gegenteil, wir sind da längst nicht weit genug. Und ich sehe auch sehr stark, dass das immer noch nicht hinreichend berücksichtigt ist. Wir haben beispielsweise immer noch keine Vermögensbesteuerung und das seit 1997 nicht. Wir haben keine Anreize in dieser kritischen Phase, wo wir wirklich sehr viel investieren müssen zum Wohle des gesamten Landes, dass diese Vermögen herangezogen werden, um die Zukunftsherausforderungen dann zu finanzieren. Wir sehen, dass ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Erbschaftssteuer auf uns zukommt, was vielleicht die Gelegenheit gibt, gerade die Ungleichverteilung, die auch bei den Erbschaften in sehr hohem Maße dann vorhanden ist, wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen. Das wäre etwas, was notwendig wäre. Wir sehen auch, dass die Begünstigung von Vermögenseinkommen immer noch fortgeschrieben wird und man auch hier nicht die notwendigen Änderungen vornimmt, um auch eine Entlastung von breiten Bevölkerungsschichten bei den Sozialversicherungsabgaben dann einzuführen. Ich finde zum Beispiel, dass es völlig unterschätzt ist, dass Abgaben auch auf Einkommen aus anderen Einkommensarten als dem Lohneinkommen herangezogen werden. Wir haben das beispielsweise bei freiwillig Versicherten in der gesetzlichen Krankenversicherung. Das ist in der Umsetzung überhaupt gar kein Problem, dass wirklich die gesamte Leistung Fähigkeit der einzelnen Versicherten herangezogen wird. Und da sollten wir auch fortfahren in dieser Richtung. Und ich freue mich insbesondere auch über den wirklich großen Anteil, die Menschen, die zu uns zugewandert sind, an der Wertschöpfung in diesem Land leisten. Wir sehen, dass auch zu uns geflüchtete Menschen in hohem Maße, nachdem wir sie sprachlich qualifiziert haben, nachdem wir sie unterstützt haben, ihren Weg ins Erwerbsleben zu finden, einen großen Beitrag zur Wertschöpfung in diesem Land leisten. Wir sehen sehr stark, dass der Zuwachs der sozialversicherten Beschäftigten in hohem Maße aus Zugewanderten besteht. Und wir sehen im demografischen Wandel, dass wir ohne diese Menschen überhaupt nicht auskommen. Und um das weiter zu finanzieren zu können, und das war ja auch Ihre Frage, müssen wir auch Vermögen stärker darin beteiligen. Da muss man die Frage stellen, wie können diese Zusatzfinanzierungen dann erschlossen werden. Der völlig falsche Weg aus unserer Sicht wären beispielsweise Mehrwertsteuererhöhungen, wären beispielsweise einzelne Maßnahmen, die die breite Bevölkerung zusätzlich belasten. Die Vermögenskonzentration, die in diesem Bericht sehr deutlich herausgestellt worden ist, die kann man ändern. Da ist das Steuersystem genau das richtige Instrument.
Vielen Dank, Frau Hui.
Ich würde dann gerne Herrn Professor Fratscher fragen, ist es korrekt, dass die Abschaffung der Reichensteuer und der Vermögenssteuer in Schweden vor 3-4 Jahrzehnten zu einer deutlichen Erhöhung des Wohlstands dort geführt hat?
Herr Fratscher?
Ich bin kein Experte zu Schweden und kann auch Ihnen zu der Vermögenssteuer in Schweden und den Effekten wenig sagen. Was ich Ihnen aber sagen kann, ist, dass sehr stark auf die Art und Weise der Besteuerung von Vermögen ankommt. Ich habe vorhin die Unterschiede genannt zwischen Deutschland, das Vermögen ungewöhnlich gering besteuert, und Ländern wie Frankreich, Großbritannien, USA, die eine 3- bis 4-mal höhere vermögensbezogene Besteuerung haben. Und vielleicht nur als Einwand oder kurzen Einwurf, vermögensbezogen heißt nicht eine Besteuerung nur auf Finanzvermögen, sondern auf alle Vermögenswerte. Dazu gehören Immobilien, dazu gehören Erbschaften, dazu gehören Unternehmenseigentum. Also viele andere Länder haben eine deutlich höhere Besteuerung, aber nicht unbedingt weniger Wohlstand, weniger Wachstum. Also es gibt keine 1-zu-1-Beziehung zwischen vermögensbezogener oder vermögensbezogener Besteuerung und Wachstum und Wohlstand. Den Zusammenhang gibt es nicht. In der Wissenschaft allerdings sehen wir einen sehr starken und sehr klaren Zusammenhang zwischen Ungleichheit auf der einen Seite und Wachstum und Wohlstand oder das Niveau von Pro-Kopf-Einkommen auf der anderen Seite. Und hier zeigt sich eine sehr stark negative Beziehung. Also höhere Ungleichheit, vor allem von Einkommen, zum Teil auch Vermögen, aber vor allem von Einkommen, führt zu weniger Wachstum, zu weniger wirtschaftlicher Dynamik. Also der Punkt hier ist, erstens, zu Schweden kann ich Ihnen wenig sagen, generell heißt eine höhere vermögensbezogene Besteuerung nicht unbedingt weniger Wachstum und weniger Wohlstand, aber wir können sehr wohl sagen, dass eine höhere Ungleichheit generell, jetzt muss man auch wieder im Detail hingucken, zu weniger Wachstum und weniger Wohlstand führt. Dieser Zusammenhang ist in der Wissenschaft sehr stark und sehr klar etabliert.
Vielen Dank. Und wir gehen in die nächste Runde. Das steht der SPD. Herr Peik, bitte.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, herzlichen Dank. Sehr geehrte Herren Sachverständige, schön, dass Sie heute hier sind. Meine erste Frage geht an die Diakonie, an Michael David. Und zwar gibt es ja auch noch vielfältige Studien und Untersuchungen, die sich mit der Höhe der Nichtinanspruchnahme von Mindestsicherungsleistungen beschäftigen. Auch ein Thema, das die Sozialstaatskommission ja beschäftigt hat in der Frage, wie haben wir einen bürgerfreundlichen und leicht zugänglichen Sozialstaat. Da würde ich einmal gerne Ihre Einschätzung zuhören, wie Sie die Inanspruchnahme sehen und ob Sie Kenntnis darüber haben, aus welchen Gründen Menschen Mindestsicherungsleistungen nicht in Anspruch nehmen und welche Maßnahmen dagegen ergriffen werden könnten.
Ja, vielen Dank. Herr David, bitte.
Herzlichen Dank für die Frage. Es ist in der Tat so, dass viele Menschen keinen Überblick haben, was ihnen eigentlich für Leistungen zustehen. Das ist insbesondere bei familienbezogenen Leistungen oft so, wenn wir Alleinerziehende haben, Getrennterziehende, die verschiedene Förderungen in Anspruch nehmen können, die dann wiederum miteinander verrechnet werden, passiert das relativ schnell, dass dabei was vergessen wird oder dann auch nachgefordert wird. Das eine Amt sagt, wir wollen auch mit dem anderen abrechnen, und die Menschen stehen da sehr überfordert davor. Es ist auch so, dass bei Sozialleistungen es mitunter so ist, dass jetzt die Frage, bin ich jetzt eigentlich für die Grundsicherung die Zielgruppe oder bin ich für den Kinderzuschlag die Zielgruppe, im Rahmen von Antragsverfahren geklärt wird. Aber wenn das dann in dem einen System am Ende ist, fängt das im anderen System wieder von vorne an. Und das ist auch für Leute sehr umständlich. Und es kann auch sein, dass Menschen durch Anträge die Möglichkeit haben, jetzt Beträge auch von 100 Euro, die ihnen vielleicht fehlen, zum Beispiel dazu zu kriegen, zu einem relativ geringen Einkommen, was sie haben. Und sie das dann einfach aus Sorge, Angst oder auch, weil sie vielleicht einfach denken, denken, es steht ihnen gar nicht zu, das dann nicht in Anspruch nehmen. Dem kann man begegnen, indem man einfache und transparente Wege schafft. Das haben wir auch schon in unserer Expertise für die Sozialstaatsreformkommission ausgeführt, dass es sinnvoll wäre, so etwas wie ein Frontdesk zu haben. Da geht man hin, schildert sein Problem, kann dann auch selber Erklärungen darüber abgeben, dass die Ämter auch untereinander Informationen austauschen dürfen. Das ist ja auch eine datenschutzrechtliche Frage. Da kann man aber ja auch selber sagen, ich möchte das so, dass da auch untereinander verrechnet wird. Dann könnte man das viel einfacher machen und etwas machen, dass das, was für die Leute selber sowieso eine Blackbox ist, dann im Hintergrund laufen lässt und am Schluss zur Auszahlung und zur Bescheidung kommen. Wir glauben, dass die Sozialstaatsreformkommission da sehr wichtige Hinweise auch erarbeitet hat und hoffen, dass das dann auch ernst genommen angepackt wird.
Vielen Dank, Herr David. Herr Peik.
Ja, herzlichen Dank. Dann noch mal eine Frage an Herrn David. Und zwar hat der 7. Armuts- und Reichtumsbericht sich ja auch noch mal mit den Folgen des Klimawandels befasst und das mit einbezogen. Und die erste Frage wäre, wie relevant finden Sie, dass dieses Thema jetzt auch im Armuts- und Reichtumsbericht ist? Und dann gibt es ja ein Kapitel, das noch mal deutlich gemacht hat, dass Haushalte mit niedrigen Einkommen mehrfach belastet sind, einmal sowohl durch die Folgen des Klimawandels direkt als auch ökonomisch durch die Maßnahmen gegen den Klimawandel. Und gleichzeitig haben diese Haushalte kaum Handlungsmöglichkeiten haben, ihre Lebensweise so umzustellen, dass sie fossilfrei werden. Wie wichtig finden Sie das für den Bericht und glauben Sie, was ist da zu tun?
Hier ist in der Tat,
Herr David, bitte.
Entschuldigung, Herr David, bitte.
Vielen Dank. Hier ist in der Tat ein sehr hoher Handlungsbedarf. Also gerade Menschen, die von Armut betroffen sind, wohnen in Wohnungen, die im Sommer zu heiß und im Winter zu kalt sind. Das hat damit zu tun, dass energetische Sanierung da nicht stattfindet. Auf der anderen Seite aber auch, wenn dann Sanierungen stattfinden oder auch wenn die Heizungssysteme verbessert wird, relativ schnell wir in Bereichen sind, wo dann eine Umlage erfolgt auf die Miete. Und dann die Frage ist, ist das eigentlich noch angemessener Wohnraum? Das ist in dieser Form nicht sinnvoll, sondern müsste hier schwerpunktmäßig tatsächlich fördern, dass das ausgeglichen wird an diesem Bereich. Und das bedeutet natürlich, dass eine reine CO2-Bepreisung, die jetzt nur an dem Einzelverbrauch sich bemisst, blind ist für eine Situation, wenn jemand sowieso in einer unterprivilegierten Situation ist. Also wir wissen, dass wenn man nach CO2-Fußabdrücken geht, viele Menschen, die arm sind, in Anführungsstrichen CO2-mäßig vorbildlich dastehen, weil sie einfach aufgrund ihrer Armut relativ wenig verbrauchen. Die müssen natürlich auch einen Beitrag erbringen zum Klimaschutz, aber das muss man etwas anders machen und anders steuern, als dass man das einfach nur auf den laufenden Verbrauch immer draufpackt, weil sonst sind wir in einer Situation, dass Haushalte mit hohen Einkommen dann doch sich das leisten können, sich quasi aus diesen Klimaschutzsachen freikaufen können, indem sie einfach was drauflegen, aber dann am Ende des Tages die Ärmeren dann auch die Rechnung zahlen. Und das merkt man auch in statistischen Zahlen relativ deutlich, wenn man dann feststellt, dass die Mehrkosten nach dem, was wir so an Prognosen kennen, bei 173 Euro im Mittel sind, aber bei 100 Euro dann gerade einkommensarme Haushalte besonders stark betreffen. Deswegen muss man da rein und gezielte Förderungen machen, um da einen Ausgleich zu schaffen, um diese Haushalte dann da besser zu stellen.
Vielen Dank, Herr Peik.
Herzlichen Dank. Dann noch in der verbleibenden Zeit eine Frage an Herrn Künkler vom DGB und Herrn David von der Diakonie nochmal. Welche Erwartungen Sie haben eigentlich an die zukünftige Berichterstattung und wo nochmal Themenschwerpunktsetzungen stattfinden sollten?
Herr Künkler, bitte.
Ja, danke. Vielleicht zwei kurze Vorschläge. Aus unserer Sicht sollte zukünftig die Leistungsfähigkeit der einkommensabhängigen Sozialleistung genauer untersucht werden, insbesondere der Grundsicherungssysteme, indem man a. für einzelne Haushaltstypen die Armutsrisikogrenze über das Leistungsniveau legt und b. auch untersucht, inwiefern Leistungsberechtigte von sozialer Deprivation betroffen sind. Das wird aus unserer Sicht wichtige Erkenntnisse an den Tag bringen, wo nachgebessert werden muss. Es wäre aber, glaube ich, auch ein Beitrag zur Versachlichung der Debatte, weil fälschlicherweise die Regelsätze im Grundsicherungssystem ja oft fälschlicherweise als zu großzügig und zu üppig gebrandmarkt werden. Die zweite Idee, wir würden empfehlen, dass die Armutsberichterstattung wieder stärker verpflichtet wird im Ursprungsauftrag des Bundestages, nämlich auch konkrete Instrumente und konkrete Maßnahmen zur Armutsbekämpfung vorzulegen. Aus unserer Sicht enthält der Bericht sehr wertvolle, sehr informative Datenanalysen. Es fehlt noch ein bisschen daraus abgeleitete Handlungsempfehlungen.
Und Herr David noch.
Ich würde da noch mal direkt anschließen. Das, was Herr Künkler gesagt hat, nicht nur die Handlungsempfehlungen an und für sich könnten ein bisschen mutiger werden, sondern es müsste auch eine Perspektive aufgemacht werden, was langfristige Handlungsperspektiven sind. Was muss Politik über Legislaturperioden hinaus machen? Weil wir im Bericht immer wieder, wie ich das vorhin auch schon angesprochen habe, Problemlagen haben, die von Bericht zu Bericht immer wieder fortgeschrieben werden, auch mitunter abschmelzen, aber relativ langsam und zeigen, dass die Politik da einen langen Atem braucht. Und da braucht man, glaube ich, eine gewisse visionäre Kraft, auch da in eine Langfristigkeit hineinzugehen.
Herbei kamen Sie noch kurz und nicht mehr. Dann bedanke ich mich dafür. Und Frau Klein noch von der CDU, die dritte Runde. Frau Klein, bitte.
Ja, vielen Dank. Ich habe noch eine Frage an Herrn Dr. Stockhausen zum Thema Vermögensmobilität. Wir haben ja jetzt viel über das Thema Vermögensungleichheit gesprochen. Welche politischen Rahmenbedingungen sind aus Ihrer Sicht entscheidend, damit insbesondere Haushalte mit niedrigen, mittleren Einkommen stärker Vermögen aufbauen können? Wie wirken sich die geplante Förderung der privaten Altersvorsorge und die Förderung von Wohneigentum auf den Vermögensaufbau aus?
Herr Stockhausen, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Grundsätzlich sind die Pläne der Bundesregierung, den privaten Vermögensaufbau über die Altersvorsorgedepots beispielsweise neu zu organisieren und zu fördern, durchaus zu begrüßen. Wie genau das konkret ausgestaltet wird, wird am Ende noch zu sehen sein. Ansonsten muss man sagen, beim Thema Vermögensbildung für die Mittelschicht spielt vor allen Dingen die Wohneigentumsbildung einen ganz wesentlichen oder stellt einen ganz wesentlichen Kern dar. Das heißt, sämtliche Programme, die dazu beitragen, vor allen Dingen auch einen Ersterwerb zu fördern, zu ermöglichen für junge Familien, wären zu begrüßende Programme. Gleichzeitig natürlich auch, das war heute schon mehrfach Thema, sparen kann ich nur, wenn von meinem Erwerbseinkommen etwas übrig bleibt zur entsprechenden freien Verfügung. Man muss immer einschränkend dazu sagen, Haushalte kann man nicht zwingen zu sparen. Letztendlich hängt es davon ab, wie auch private Konsum- und Sparentscheidungen ausfallen. Das heißt, wenn wir die Haushalte über höhere, bessere Erwerbseinkommen durch geringere steuerliche und Abgabenbelastung dazu bringen würden, ist auch noch nicht sichergestellt, dass sie es tatsächlich beiseite legen. Der Mensch, der neigt theoretisch auch zu einem myopischen Verhalten, das heißt, bewertet die Gegenwart etwas höher als die Zukunft und trifft da nicht immer die besten Entscheidungen an der Stelle. Deswegen aber Anreize zu setzen an den diversen Stellen, wie wir sie gerade besprochen haben, wären auf jeden Fall hilfreich und der richtige Weg an der Stelle aus meiner Sicht.
Vielen Dank, Frau Klein.
Ich habe noch Zeit. Wunderbar. Dann würde ich gerne an Herrn Siegelko noch eine Frage richten. Und zwar, Sie haben ja gesagt, wie wichtig die Chancengerechtigkeit ist im Bereich der Bildung. Und würde aus Ihrer Sicht eine Teilhabe-App vielleicht was ändern an der jetzigen Situation, die Chancen steigern? Denn es ist ja nicht nur so, dass es nur das Thema Bildung betrifft, sondern auch die kulturelle Teilhabe oder andere Bereiche. Und wie könnte so eine Teilhabe-App aussehen?
Herr Siegelko, bitte.
Vielen Dank, dass Sie das Thema aufgreifen. Wir wünschen uns ja bei der Bekämpfung der Kinderarmut, dass das Geld eigentlich direkt beim Kind ankommt. Nicht, weil es in Löcher der Familie versinkt und Eltern das Geld versaufen und verrauchen, was manchmal in der Gesellschaft falsch behauptet wird, sondern es wäre gut, eine App zu haben, wo sozusagen die Kinder ihren Nachhilfeunterricht oder das, was sie sozusagen über das Bildungs- und Teilhabepaket und andere Sozialleistungen bekommen, direkt scannen könnten dann bei dem Bildungsträger. Und das Geld wird dann direkt vom Jobcenter abgebucht und nicht bei den Eltern. Aber es gibt natürlich noch viele andere Ansätze. Ich hatte vorhin von den Alleinerziehenden gesprochen. Wir haben sehr viele Alleinerziehende, die gehen arbeiten. Die müssen aufstocken. Das Thema hatten wir eben auch schon gehört. Die müssen also zusätzlich Sozialleistungen beantragen. Das nimmt ihnen auf der einen Seite Zeit. Auf der anderen Seite brauchen die Menschen Perspektive und Würde. Und wenn sie immer das Gefühl haben, mein Leben wird alimentiert und nicht meine Arbeit subventioniert, dann bekommen sie auch ein anderes Gefühl. Deswegen wäre es ratsam, dem Jobcenter zu empfehlen, dass das Geld direkt vom Jobcenter an den Arbeitgeber und mit dem Gehalt überwiesen wird. Das ist geprüft, das ist eine vereinfachte Maßnahme auch für das Jobcenter. Das muss man nochmal alles dann entsprechend umsetzen, würde aber dann auch nochmal eine andere Perspektive für die Eltern geben, die auch etwas ihren Kindern vorleben, und für die Kinder würde es Perspektiven geben. Dann haben wir natürlich auch noch das Problem, dass wir sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund in unserem Land haben, die auch Kinder haben, die wir nicht schnell genug in Arbeit bringen, und deswegen landen sie auch in der Armutsfalle. Und wir haben das Problem, das große Sprachproblem. Unsere Haupteinrichtung ist nicht in Neukölln, aber in Marzahn-Hellersdorf, wo der Migrationsanteil nicht so hoch ist. Und trotzdem kommen ungefähr 50% der Kinder in die erste Klasse, die kein Wort Deutsch können. Das heißt, auch in der frühkindlichen Erziehung muss da mehr nachjustiert werden. Da hat Berlin gerade mit dem Chancenjahr etwas gestartet, was man deutschlandweit auch dringend umsetzen müsste. Auf der anderen Seite hemmt auch häufig die Sprachbarriere, auf den Arbeitsmarkt zu kommen. Deswegen wäre es ratsam, in Deutschland Deutsch als Pflichtsprache einzuführen, genau wie in Kanada, in den Niederlanden und in anderen Ländern, die uns da weit voraus sind. Das würde auch einen Großteil der Kinderarmut und auch der Erwachsenenarmut bekämpfen.
Vielen Dank, Herr Sickelko. Frau Klein? Nichts mehr. Dann gehen wir in die freie Runde ganz zum Schluss. Und hat Herr Springer das Wort.
Ja, vielen Dank. Meine Frage geht auch nochmal an Herrn Sickelko. Welche Rolle spielen aus Ihrer praktischen Erfahrung familiäre Strukturen und Eigenverantwortung im Vergleich zu staatlicher Unterstützung?
Herr Sickelko, bitte.
Wir haben natürlich das Problem, dass Armut sich vererbt. Und das ist ja nicht die erste Generation. Nach den neuesten Statisten, wenn ich es richtig gelesen habe, letzte Woche braucht es in Deutschland 5 bis 6 Generationen, um aus der Armut herauszukommen. Das heißt also, auch die Kinder, die zu uns in die Einrichtung kommen, sind zum Teil zweite und dritte Generation. Und nach 30 Jahren Arche-Erfahrung sind viele Eltern in der Arche, die ich kenne, die ihre eigenen Kinder, als sie selbst als Kinder in der Arche waren und heute ihre Kinder mitbringen. Es hat sehr viel natürlich auch in der Familie mit dem Vorleben zu tun. Es hat mit der Vorbildfunktion zu tun. Und wenn die Eltern schon keine Chancen haben und sich aufgegeben haben, dann geben sie häufig auch ihre Kinder auf. Und wir merken natürlich, dass viele Menschen auch nicht aus ihrem Wohngebiet rauskommen. Wir haben ja leider nun mal auch eine bestimmte soziale Struktur. Das heißt, wir haben Gebiete, wo überwiegend arme Menschen leben. Wir haben überwiegend Gebiete auch, wo viele Menschen in ihrer eigenen Kultur alleine bleiben und wo wir eben auch nicht ihren Horizont erweitern. Und wenn dort nicht zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden, wenn es nicht präventive Jugendarbeit oder andere Organisationen gibt, die dort helfen, dann wird innerhalb der familiären Struktur natürlich auch die Armut weitergegeben, weil die Perspektivlosigkeit fehlt. Oder die Perspektivlosigkeit wächst. Und deswegen braucht es dort auch mehr Menschen, die im System arbeiten. Unsere Mitarbeiter werden, die neu in die Einrichtung kommen, von den Kindern immer mit der gleichen Frage konfrontiert, nämlich wie lange bleibst du? Wir haben in unserem System keine nachhaltigen Ansprechpartner mehr. Wir haben immer mehr Patchwork. In der Grundschulzeit wechselt der Grundschullehrer in der Hälfte der Zeit. Die Kinder haben gar keinen Ansprechpartner mehr. Und gerade Kinder, die in Armut leben, leben häufig eben auch in Isolation. Die haben Angst vor Mobbing und sie brauchen ganz gezielte Ansprechpartner, aber auch die Eltern. Wir haben eben auch davon gehört, dass Menschen häufig ihre Ansprüche nicht geltend machen beim Jobcenter oder überhaupt, wenn sie Sozialleistungen beantragen. Diese Menschen brauchen Unterstützung, sie bekommen aber nicht die entsprechende Beratung. Und deswegen braucht es vor Ort mehr Menschen, zu denen sie gehen können, die ihnen sagen, du hast Anspruch darauf. Denn der Mitarbeiter beim Jobcenter, der erfüllt auch nur seine Aufgabe und gibt den Menschen das Geld, was sie beantragen und nicht das, was ihnen zusteht.
Vielen Dank, Herr Cinus, bitte. Oder Herr, wollen Sie noch mal, Herr Springer? Herr Cinus, bitte.
Ja, Herr Fratscher, mich würde noch mal kurz interessieren. Wir haben ja schon gehört, wie ungerecht Vermögen auch verteilt ist, welche Folgen das hat und warum das so ist. Aber ich möchte Sie noch mal fragen, tut die Bundesregierung denn jetzt genug, um diese Ungleichheiten und diese Ungerechtigkeiten anzugehen? Und wenn nein, was müsste denn getan werden, dass sich wirklich was verändert? Und teilen Sie dabei auch unsere Haltung, dass es endlich eine gerechte Erbschaftssteuer braucht und endlich auch wieder eine Besteuerung von Vermögen?
Herr Fratscher, bitte.
Vielen Dank. Was gerecht oder ungerecht ist, ist natürlich zu einem hohen Maß subjektiv. Ich habe vorhin auf der wissenschaftlichen Basis argumentiert, dass die wissenschaftlichen Studien zeigen, das Maß an Ungleichheit, das wir haben, nicht nur bezogen auf Einkommen, sondern auch auf Vermögen, dass das bedeutet, dass wir weniger Wohlstand im Land entsteht, also dass der Kuchen, der zu verteilen ist, kleiner ist. Es entsteht also ein gesamtwirtschaftlicher, ein gesamtgesellschaftlicher Schaden. Das muss uns bewusst sein. Also das ist jetzt eher eine positive Perspektive, eine beschreibende Perspektive, die sagt, Ungleichheit ist generell ein Problem, wenn es dazu führt, dass eben ein beträchtlicher Anteil der Menschen in einem Land nicht die Möglichkeiten haben, ihre eigenen Potenziale, Fähigkeiten zu entwickeln und in den Arbeitsmarkt, in die Gesellschaft einzubringen. Und das ist eben eine der Konsequenzen, die mit der hohen Ungleichheit bei Einkommen, aber auch bei Vermögen einhergehen. Der zweite Teil der Antwort, was kann getan werden? Ich habe ja 6 unterschiedliche Maßnahmen aufgeführt, von Bildungschancen über Arbeitsmarkt, gute Arbeit, das eben auch Möglichkeit gibt, Menschen mit eigener Arbeit sich absichern zu können, Sozialstaatsreform, Altersvorsorge. Mit dem Reformen des Steuersystems könnte man in relativ kurzer Zeit relativ viel bewegen. Und dazu gehören eben verschiedene Elemente. Ich habe das Thema Ehegattensplitting angesprochen, Minijobs, Mitversicherung, was eben besonders auf das Thema Ungleichheit zwischen Männern und Frauen, was auch übrigens in der Dimension der Vermögensungleichheit sich sehr, sehr stark zeigt. Dort könnte man eben eine Menge mit einer großen Steuerreform lösen oder adressieren zumindest. Das Steuersystem, so wie wir es heute haben, bedeutet eben, dass vor allem Menschen mit mittleren, geringen Einkommen ungewöhnlich stark besteuert werden, damit nicht die Möglichkeit haben, eigene Vermögen aufzubauen. Es gibt unterschiedliche Vorschläge, wie man auch bei der Erbschaftssteuer, und da geht es aus meiner Sicht als Wissenschaftler gar nicht um Gerechtigkeit, sondern einfach mal um das Thema Gleichbehandlung. Wir haben eine sehr starke Ungleichbehandlung, dass eben vor allem sehr große Erbschaften sehr häufig komplett steuerfrei sind, dass prozentual auf der prozentualen Besteuerung Menschen mit einer deutlich geringeren Erbschaft zwischen 100 und 500.000 Euro im Durchschnitt einen höheren Steuersatz zahlen als Menschen mit mehr als 10 Millionen Euro an Erbschaften. Und das ist eben eine sehr starke Ungleichbehandlung. Und wir haben in unseren wissenschaftlichen Studien auch immer wieder gezeigt, dass es Lösungen gibt, dass man eine Substanzbesteuerung von Unternehmen vermeiden kann, indem man eben Erbschaftssteuerausnahmen abschafft und dann eben großzügige Streckungsmöglichkeiten ermöglicht, sodass eben hier, wie gesagt, über Gerechtigkeit kann ich es nicht sagen, aber zumindest, dass hier eine Gleichbehandlung beim Steuersystem auch in Bezug auf Erbschaftssteuer entstehen kann.
Vielen Dank, Herr Fratscher. Herr Peik, bitte.
Ja, herzlichen Dank. Meine Frage geht auch an Herrn Fratscher. Durch diese guten Ausführungen haben sich jetzt noch Fragen eingehandelt. Viele haben hier schon gesagt, und Herr Dr. Rock hat es noch mal sehr deutlich gemacht, wie die Vermögensungleichheit ist. Dass 10%, 50% der Vermögen besitzen, die unteren 50% so gut wie nichts. Wir haben darüber geredet. Das haben Sie gerade noch mal gesagt, dass ein wirtschaftlicher Schaden daraus entsteht. Ich glaube auch, dass Demokratie gefährdet ist, wir zur Umverteilung kommen müssen. Vermögensteuer, Erbschaftssteuer, die Instrumente wurden schon genannt. Finde ich alle richtig. Auch meine Partei, die SPD, hat dazu ja schon ein Konzept vorgelegt zur Erbschaftssteuer. Aber ich denke mir trotzdem, wir wollen ja am Ende des Tages nicht, dass alle Menschen von Sozialleistungen abhängig sind. Auch nicht unteren 50%. Und wir dann deren Gehälter aufstocken. Deswegen ist für mich immer noch die Frage von Primärverteilung, also Umverteilung auf dem Arbeitsmarkt durch die eigene Hände Arbeit, der entscheidende Punkt. Und jetzt sind die meisten Menschen dann ja auch nicht Sozialleistungsbezieherinnen oder Bezieher, sondern sie gehen ja arbeiten. Da stellt sich mir die Frage, wenn trotzdem die Ungleichheit so wächst, sind die Löhne eigentlich hoch genug in diesem Land? Und die Frage an Sie, was müsste man nicht tun, um über dem Weg mehr Umverteilung zu organisieren? Mindestlohn ist sicherlich ein Thema, Tariftreuegesetz, aber auch die Frage von Sozialabgaben auf Kapitalgewinne für bessere Renten, die sich dann ja auch bei den Menschen spürbar auswirken, würden mich noch mal interessieren. Herzlichen Dank.
Herr Fratscher, bitte.
Vielen Dank. Es gibt verschiedene Ansätze, eben auch über den Arbeitsmarkt zu wirken. Sie haben es angesprochen, das Thema Mindestlohn. Wir haben jetzt in diesem Jahr und auch Anfang nächsten Jahr ja vereinbart, auch auf Empfehlung der Mindestlohnkommission, eine deutliche Steigerung des Mindestlohns. Als Wissenschaftler wäre ich sehr vorsichtig. Dieses Rad Mindestlohn kann man eben nur so weit drehen, bis dann eben auch immer eine Abwägung ist zwischen höherem Mindestlohn und auch Beschäftigungseffekten oder Chancen für jemanden, der arbeitslos ist, wieder den Einstieg zu finden. Also Mindestlohn ist sicherlich ein wichtiges Element, auch wenn es sehr vorsichtig und gut austariert behandelt werden muss. Eines der größten Probleme für die Möglichkeit, über Einkommen eine Sicherheit aufzubauen, eben nicht mehr vom Sozialstaat abhängig zu sein, ist das Thema Teilzeit. Und ich habe es angesprochen, wir haben bei der Teilzeitquote bei Frauen mit die höchste Teilzeitquote, ungefähr die Hälfte der erwerbstätigen Frauen arbeitet in Teilzeit. Viele davon sagen, sie würden gerne mehr Stunden arbeiten, wenn sie könnten. Das hat was mit Kita- und Schulbetreuungsmöglichkeiten zu tun. Das hat was mit dem Steuersystem. Das Ehegattensplitting habe ich schon erwähnt. Ich will es nochmal unterstreichen, weil das etwas ist, was die Politik sehr schnell ändern könnte, mit großen Effekten, nicht nur auf die Verfügbarkeit von Arbeitskräften im Arbeitsmarkt, sondern auch für die Betroffenen. Es hat auch was damit zu tun, beispielsweise mit dem Rentensystem. Rentenreform, Äquivalenzprinzip ist eine der großen Stellschrauben, wo man auch eine Menge fürs Alter tun könnte. Und zuletzt noch mal dieses Thema Transferentzugsraten. Also es ist extrem wichtig, dass der Sozialstaat so reformiert wird, dass eben Leistungen, Menschen, die Leistungen beziehen, dazu führen, dass sich mehr Stunden arbeiten auch wirklich lohnt. Und da sind im Augenblick sehr große Hürden. Minijobs hatte ich angesprochen. Wir haben knapp 7 Millionen MinijobberInnen in Deutschland. Viele davon im besten erwerbstätigen Alter. Auch das ist letztlich eine große Hürde, die verhindert, dass sich mehr Arbeit lohnt.
Vielen Dank, Herr Fratscher. Frau Köktürk, bitte.
Vielen Dank. Meine Frage geht an den DGB, an Herrn Künkler. Für die Weiterentwicklung des Berichts schlägt der DGB unter anderem ja vor, die Armutsfestigkeit der existenzsichernden Leistung zu analysieren. Außerdem soll ein externer Beraterkreis gebildet, der aus den Daten Handlungsempfehlungen ableitet. Sie sind da vorhin schon auf die Frage der SPD etwas eingegangen, aber könnten Sie die Vorschläge noch mal vertiefen?
Herr Künkler, bitte.
Ja, gerne. Der eine Vorschlag, eine Expertenkommission einzurichten, die Empfehlungen an die Bundesregierung macht, lässt sich so begründen, dass aus unserer Sicht der Bericht an weiten Stellen nur beschreibenden Charakter hat. Es müssten mehr Handlungsempfehlungen gegeben werden. Wir gehen mal davon aus, dass sich jede Koalition schwer tut, in ihren Zwängen solche weitreichenden Empfehlungen zu geben. Und man würde sich damit ja auch immer eingestehen, dass es Defizite gibt und Dinge, die man bisher unterlassen hat. Von daher könnte eine Expertenkommission das Instrument sein, um eine Debatte zu beleben, wie wir denn sinnvollerweise Armut zurückdrängen können. Das mit der Armutsfestigkeit, der Bericht hat ja erfreulicherweise, weist er ja aus, wie das Steuer- und Transfersystem insgesamt Armut reduziert. Wir würden gerne das konkret messen, analysieren für die Grundsicherungssysteme, um da ein Bild zu bekommen, was wie nachgebessert werden muss.
Vielen Dank. Herr Künkler und Frau Klein.
Ja, vielen Dank. Meine letzte Frage geht an Herrn Professor Liebig. Wir haben jetzt ja viel über Umverteilungen gesprochen und es ist ja auch heute schon so, dass starke Schultern mehr tragen oder viel tragen. Welche Bedeutung hat eigentlich die Leistungsfähigkeit und Gerechtigkeit des Sozialstaats für die Bereitschaft der Menschen, diesen zu unterstützen?
Herr Liebig, bitte.
Ja, zunächst einmal möchte ich feststellen, dass die Ungleichheit nicht gleichbedeutend ist mit Ungerechtigkeit. Es gibt eine klare Vorstellung in der Bevölkerung, dass Ungleichheiten nicht nur schlecht sind, sondern es geht darum, legitime Ungleichheiten zu schaffen. Und wenn wir die Menschen fragen, nach welchen Prinzipien Einkommen oder Vermögen verteilt werden soll, dann ist das Leistungsprinzip das, was Sie als erstes sagen, gekoppelt mit dieser Vorstellung, dass diese Ungleichheit tatsächlich Unterschiede in der Leistungsfähigkeit abbildet. Dieses eine Prinzip der Leistungsgerechtigkeit ist eines der Zielgrößen. Das zweite Prinzip ist tatsächlich die Idee der Bedarfsgerechtigkeit, die wir im Sozialstaat verankert haben. Und in dem Moment, wo beides auseinanderläuft, wird Ungleichheit wahrgenommen und Ungerechtigkeit wahrgenommen. Und diese Ungerechtigkeit bezieht sich nicht nur auf die Verteilungsungerechtigkeit, sondern es geht auch darum, inwieweit Verfahrensgerechtigkeit in einer Gesellschaft besteht. Verfahrensgerechtigkeit in dem Sinne, dass Menschen Regeln transparent nahegebracht bekommen, dass Regeln eingehalten werden, dass Veränderungsbedarfe erkannt werden und diese auch umgesetzt werden und dass soziale Wertschätzung letztendlich ihnen entgegengebracht wird. Also von daher, nur über Verteilungsgerechtigkeit zu reden, ist nur die halbe Miete sozusagen. Und wir sehen das insbesondere dann, wenn es um das Vertrauen in Institutionen, in politische Institutionen geht, dann wird diese Verfahrensgerechtigkeit, die die Menschen erleben, viel wesentlicher. Vielleicht noch ein Punkt, weil das hier vorhin noch einmal mehrmals angesprochen wurde, Erbschaftssteuer. Es gibt ich bin Soziologe und ich mache Umfragen. Und was wir sehen ist, dass die allermeisten Personen gegen eine Erbschaftsbesteuerung sind. Das heißt ja nicht, dass man es politisch nicht macht. Aber sie haben hier ein grundlegendes Begründungsproblem, weil nämlich tatsächlich die Idee besteht, was meine Eltern aufgebaut haben, das kann ich übernehmen. Und da habe ich einen Anspruch und umgekehrt genauso. Also von daher haben Sie ein Problem, wenn Sie genau an das Geld der Erbschaften möchten. Und da brauchen Sie gute Gründe dafür.
Ja, vielen Dank.
Bitte?
Vielen Dank. Das machen wir jetzt gleich bilateral. Ich bedanke mich sehr für diesen Austausch über ein äußerst wichtiges, ernsthaftes Thema, was die ganze Gesellschaft intensiv betrifft. Und ich bedanke mich vor allem, wenn es Antworten waren, die an Praxis hergeleitet worden sind, an Beispielen hergeleitet worden sind. Vielen, vielen Dank dafür. Danke, dass Sie da waren. Danke, dass Sie Ihre Stellungnahme eingereicht und abgegeben haben. Ich bedanke mich beim Ausschusssekretariat für die Organisation, Einladung und jetzt fürs Protokollschreiben. Vielen Dank. Die Anhörung, die Sitzung ist geschlossen. Und die nächste Sitzung findet am Mittwoch, den 25. März um 9:30 Uhr hier statt. Kommen Sie gut nach Hause. Vielen Dank.